Der Urs hat an der Konferenz letzte Woche ganz etwas Wichtiges gesagt, noch zum Thema Furcht des Herrn. Er hat so gesagt, gell, wir haben in den letzten Jahren ganz stark das Thema Gnade betont und erklärt. Das ist wirklich alles, was wir sind, alles, was wir haben. Es ist einfach die Gnade von Gott. Es ist seine Barmherzigkeit, die uns zuteil wird. Und wenn man so viel von Gnade redet, ist ja manchmal die Gefahr oder hat die Leute nachher Angst, es könnte so ein bisschen in ein Ungleichgewicht hineinkommen und man müsste doch gleich auch noch ein bisschen das Gesetz betonen. Und der Russ hat ganz etwas Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, wisst ihr, der Ausgleich zu viel Gnade oder dass man eine falsche Gnade, eben eine billige Gnade könnte hineinkommen, ist nicht das Gesetz, sondern der Ausgleich zu der falsch verstandenen Gnade ist die Furcht des Herrn. Und genau das ist es, dass wir ihn fürchten, dass wir in Ehrfurcht vor dem Gott sind, uns bewusst sind, wer er ist, ihn erkennen als das, wo er ist und wie er ist und ihm angemessen begegnen. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, es geht ja bei diesem Thema Furcht nicht um Angst. Das wäre ein völliges Missverständnis. Es ist nicht die Idee, dass wir Angst haben vor Gott und uns ängstlich zurückziehen sollen, sondern es geht eigentlich um einen Respekt. Und ich habe mir das noch so ein bisschen überlegt, ich habe mir Gedanken gemacht, ja, was ist eigentlich, was heisst jetzt das, in Ehrfurcht jemandem zu begegnen? Und da sind mir dann verschiedene Beispiele in Sinn gekommen. Die möchte ich gerne mit euch teilen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir noch ein bisschen mehr spüren, um was geht es denn. Als ein Beispiel, wenn ich an eine Hochzeit eingeladen bin. Die Andrea und Uli haben übrigens jetzt kürzlich ihren ersten Hochzeitstag gehabt, gell? Vor einem Jahr. Dann war zum Glück das Wetter nicht ganz so wie jetzt. Und wenn du an eine Hochzeit eingeladen bist, ja, dann gehst du angemessen, dann tust du dich mal angemessen anlegen. Das ist das Erste, oder? Einverstanden. Du gehst nicht in den Alltagskleidern dorthin, wenn du als Gast eingeladen bist an einer Hochzeit, sondern du legst dich entsprechend am Anlass an. Je nachdem tut man sogar noch das Auto schmücken. Und einfach, man tut dem Anlass entsprechend sich verhalten und macht eine Dekoration, eine Schmuckerkelle und so weiter. Und das ist eigentlich normal. Und das heisst, wir tun eigentlich einem Anlass entsprechend uns verhalten. Diesen Personen, wo es jetzt darum geht, die wollen wir eigentlich ehren mit dem und wollen ihnen eine Freude machen und dementsprechend tun wir uns verhalten. Und wenn nachher in der Kirche drinnen bist, vor dem Gottesdienst, und nachher sind alle noch am Laufen und man ist am Warten und dann irgendwann ist Leute Kirchenglocken und dann kommt der Moment, wo hinter die Türen aufgeht und entweder kommt die Brut rein mit dem Vater oder das Brutpaar kommt rein und es passiert nachher. Warum stehen wir auf? Ja, genau, das ist genau der Punkt. Jetzt ist der Moment, oder? Das hat mit Ehrfurcht etwas zu tun. Das hat damit zu tun, sich angemessen an einem Anlass zu verhalten. Wie unangemessen wäre jetzt das, wenn da hinten Türen aufgeht, das Brutpaar läuft rein, die Musik spielt und nachher sind da noch Leute am Laufen. Das würden wir als unangemessen empfunden, als störend. Unanständig schon fast ein bisschen. Und um das geht es. Versteht ihr das? Es ist nicht eine Sünde, zu lachen. Es ist nicht falsch, sich zu unterhalten. Es geht nicht um das, sondern es geht darum, sich dem Anlass gemäss zu verhalten. Und alle stehen auf, drehen sich um und strahlen die Brut an, wie sie ihre Schönheit und in diesem weissen Gewand reinkommt und den Bräutigam und freuen sich mit. Das heisst, um das geht es. Spürt ihr das ein bisschen? Ein zweites Beispiel, das mir in den Sinn kam, ist, wenn du an einer Beerdigung bist. Auch hier, das ist wieder ganz ein anderes Setting. Oder? Auch da, je nachdem, das ist heutzutage nicht mehr so wie früher, aber du legst auch nicht einfach irgendwelche Kleider an. Also, tut man sich eher ein bisschen dezent kleiden, man verhaltet sich auch dort angemessen. Man ist sich bewusst, dass jetzt Leute herum, die trauern. Die haben Angehörige verloren, eine liebe Person. Und da wäre es völlig fehl am Platz, einfach blöde Sprüche zu machen, ein Witz zu reissen. Versteht ihr? Und um das geht es. Das hat mit Ehrfurcht etwas zu tun. Und so sollen wir auch Gott gegenüber begegnen. Es ist nicht falsch, einen Spruch zu machen, oder? Es ist nicht falsch, ein Witz zu machen, mal. Aber der Kontext passt nicht. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Ich habe gemerkt, wenn wir dann von Ehrfurcht zu Gott reden, es geht nicht darum, dass man immer wie in so einer ganz steifen, ernsthaften Atmosphäre sind und denkt, oh ja, jetzt darf ich nicht Mix und nicht Mucks machen. Jetzt muss ich ganz angepasst sein und immer ganz so ein bisschen zurückhaltend. Das ist nicht die Idee. Stell dir jetzt mal vor, wenn du zu einer Party eingeladen wirst, wie verhaltest du dich denn? Wenn du zu einem Freudenfest eingeladen wirst, wie leist du dich denn an? Und wie verhaltest du dich denn? Da gehst du nicht in den Trauerkleider. Da gehst du auch in den Partykleider. Und dann geht es fest ab zu einer Geburtstagsparty oder zu einem Jubiläum oder was da immer ist, eingeladen wirst. Und dann kannst du feiern und dann kann man sich freuen und dann kann man Sachen machen, die wieder dem Anlass entsprechend ist. Und das hat auch wieder mit Ehrfurcht zu tun. Und ich würde es so zusammenfassend sagen, eigentlich heisst Ehrfurcht vor Gott haben, sich ihm entsprechend zu nähern, so wie es jetzt Gott vorhat. Und für das wir das wissen und spüren, müssen wir auch merken, was eigentlich jetzt auf dem Herz von Gott ist. Wir müssen spüren, was jetzt der Geist von Gott vorbereitet hat. Wisst ihr, wenn Gott uns zu einer Freudenparty einlädt, das macht er manchmal, zu einer Lobpreisparty, dann kannst du jubeln, dann kannst du die Hände in die Höhe rufen, dann kannst du auf einen Stuhl stehen und kannst hüpfen und kannst schreien und dann ist das angemessen dem, was jetzt dran ist. Ja, aber merkst du, jetzt ist wie die Atmosphäre da von Buss. Jetzt führt uns Gott wie in eine Überführung hinein, wo er uns unsere Sünden offenbart und die Leute anfangen zu rennen, die gehen auf die Knie und anfangen um Vergebung flehen. Ja, dann musst du nachher nicht so ein Judith-Rulalalied anstimmen. Das ist dann völlig unangemessen. Versteht ihr das Ding? Und ich glaube, das ist das, was wir müssen, dürfen, sollen lernen, dass wir Gott angemessen uns verhalten. Das heisst, ehrfürchtig ihm zu begegnen. Also das heisst, so wie es jetzt er möchte. Und ich habe es gesagt, als wir den Gottesdienst vorbereitet haben, das ist aber noch ecklig, du weißt ja gar nie so richtig zum Voraus, was ist denn jetzt eigentlich dran? Und es ist eben wichtig, dass wir nicht einfach als Gemeinde nur irgendwelche Traditionen oder Rituale leben. Jetzt ist Gottesdienst, dann läuft das Programm A, B, C, D. Oder jetzt ist es Gemeindewochenende, dann machen wir es so. Oder jetzt ist der Anlass und dann läuft es auf diesen Weg. Sondern ich glaube, das Geheimnis ist eben gerade, dass wir Gott immer wieder fragen, was ist auf deinem Herz? Was hast du vor für diesen Morgen? Was hast du geplant? Was sind für Geschenke da, die vom Himmel her sollen freigegeben werden, die wir hier auf der Erde sollen empfangen sollen? Was ist es? Und nachher müssen wir uns dem entsprechend, demgemäß können wir uns nachher einordnen. Und das ist nachher eine Haltungsfrage. Gell? Und wir haben gemerkt, eben, Ehrfurcht vor Gott ist eine sehr zentrale Haltung. Wir lesen noch mal ein paar von diesen Bibelstellen. Schauen wir mal, wo die sind. Da. Haben wir da Signal? Oder muss ich noch umschalten? Ich gebe da mal noch. Oh, wir haben Signal, ja, ist gut. Ja, das ist der. Das ist jetzt nicht Also der Vers aus Jesaja möchte ich nochmal lesen. Das ist ein prophetisches Wort über Jesus. Was heißt, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Da kommt es zweimal vor. Das ist ganz etwas Wesentliches. Er kommt im Geist vom Rat, vor Stärke, vom Geist, vor Erkenntnis und von der Furcht vom Herrn. Und er hat wohlgefallen an der Furcht vor dem Herrn. Also Jesus in seinem Leben ist das Paradebeispiel, wie man ehrfürchtig vor Gott lebt. Und er hat es eigentlich mit diesen Worten gesagt, schaut, ich mache immer das, was nicht der Vater sieht, tue, das tue ich auch. Und ich habe nicht eine eigene Agenda, ich laufe nicht in meinem eigenen Film, in meinem eigenen Programm. Das heisst, Gott gemäß, Gott würdig zu leben. Und interessant ist, dass so die erste Gemeinde bekannt war. Apostelgeschichte 9,31 lesen wir das. So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Das war ganz ein zentrales Merkmal von der ersten Gemeinde. Die Furcht vor dem Herrn, die Ehrfurcht vor Gott, wie sie gelebt haben. Und dass die Leute in der anderen Bibelstelle heisst, die Leute haben höchsten Respekt vor der Gemeinde. Sie genossen hohes Ansehen unter dem Volk, nicht unter sich. Und das hat mit dem etwas zu tun. Ich bin überzeugt, da ist ein Geheimnis drin, wo Gott uns etwas möchte offenbaren, wo eine evangelistische enorme Ausstrahlungskraft hat. Wo wir nicht mit dieser Selbstgerechtigkeit daherkommen, wo wir nicht mit dem kommen zu uns und wir sind cool Ding daherkommen, sondern wo wir einfach in dieser Gegenwart von Gott sind, wo wir merken, dass sie Menschen, die die Welt erkennen, dass sie Menschen, die den Gott ernst nehmen, die mit dem echt unterwegs sind. Und das ändert in der Atmosphäre etwas, das eine Ausstrahlung hat, die die Leute anzieht und Respekt auslöst. Ja, das nehmen wir nachher. Genau, mir ist eine Bibelstelle über den Weg gelaufen. Wir lesen immer am Morgen, während dem Morgen, wie alle da sind, so ein Kapitel als Familie zusammen aus der Bibel. Und wir sind kürzlich wir sind jetzt bei den kleinen Propheten und wir sind kürzlich beim Jona vorbeigekommen. Und die Geschichte von Jona, die kennen wir ja alle, die wird in der Sonntagsschule schon alle hinter sie und für sie erzählt. Und es ist eine gebige Geschichte, weil es so anschaulich ist alles zusammen. Aber als ich das Mal die Geschichte gelesen habe, sind mir Sachen aufgefallen, die mir vorher so noch nie aufgefallen sind. Und das hat genau mit diesem Thema etwas zu tun. Ihr werdet es merken. Die Situation kennt ihr ja nicht mehr an. Der Jona hat eigentlich den Auftrag gehabt, nach Ninive zu gehen und dieser Stadt, die Stadt zur Umkehr aufzurufen und, wenn sie das nicht machen, ihn eigentlich auch das Gericht anzukündigen. Also einen recht unangenehmen Auftrag. Und das hat er ja dann nachher nicht wollen und ist Gott davon gelaufen, hat das Schiff genommen, das nächste, und wo weiter weggegangen ist, und dann hat Gott den Sturm geschickt. Und der Jona hat im Schiff unten geschlafen und die Seeleute sind fast verzweifelt, haben um das Überleben gekämpft, haben die Ladung über Bord geschossen, um das Schiff leichter zu machen, haben zu ihren Göttern geschrauen. Und jetzt kommt die Situation. Was ich hier lese, das ist im Jona 1, ab Vers 6. Da kam der Captain zu ihm und sagte, was ist mit dir, du Schläfer, steh auf, ruf zu deinem Gott, vielleicht denkt dieser Gott an uns und wir gehen nicht unter. Die Männer sagten zueinander, kommt, lasst uns das loswerfen, um zu sehen, weswegen uns dieses Unglück zustößt. Sie warfen das los und das Los fiel auf Jona. Sag uns doch, warum dieses Unglück über uns hereinbricht, sprachen sie. Was ist dein Beruf? Aus welchem Land kommst du? Zu welchem Volk gehörst du? Da antwortete er ihnen, ich bin ein Hebräer und ich bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der Meere und Land geschaffen hat. Und er erzählte ihnen, dass er vor dem Herrn fortlief. Die Seeleute waren entsetzt, als sie das hörten. Was hast du getan? Jammerten sie. Und wenn ich das gelesen habe, ist mir bewusst geworden, Mann, das ist eine ernsthafte, lebensbedrohliche Situation. Der Typ pennt. Und die gehen ihn wecken, rufen ihn auf, auch zu seinem Gott irgendwie zu beten, werfen es los. Und jetzt erzählt er ihnen die Geschichte, dass er von diesem Gott davongelaufen ist. Und sie sind entsetzt. Und da kommt jetzt etwas auch noch rein, was ich schon vorhin gesagt habe. Auch die Leute, die mit Gott nicht unterwegs sind, die Gott nicht kennen, wissen sehr wohl, was das ist. Ehrfürchtig vor Gott zu wandeln oder nicht. Und dass der Jona hier in einer fehlenden Ehrfurcht vor seinem Gott lebt, darüber sind sie entsetzt. Wie kannst du, wenn du an den Gott glaubst, der Himmel und Erde geschaffen hast, dich so verhalten? Sie sind entsetzt. Und weil der Sturm immer stärker wurde, fragten sie ihn, was können wir nur tun mit dir, damit das Meer um uns herum zur Ruhe kommt? Nehmt mich und werft mich ins Meer, sagte Jona, dann wird es sich um euch herum beruhigen. Denn ich weiß, dass dieser schreckliche Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. Doch die Männer ruderten mit aller Kraft, um zum Ufer zurückzukehren, aber das Meer war zu stürmisch und sie schafften es nicht. Da riefen sie zum Herrn, Achtung jetzt, das sind alles Heiden. Sie riefen zum Herrn. Ach Herr, baten sie, lass uns nicht wegen dieses Mannes umkommen und mach uns nicht für den Tod eines Unschuldigen verantwortlich, denn du hast es doch so gewollt und danach gehandelt, Herr. Dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer und das Meer beruhigte sich. Die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen, brachten ihm Opfer und schworen, ihm zu dienen. Jetzt müsst ihr mal hören, was da passiert ist. Spürt ihr das? Was das für eine Ehrfurcht hat ausgelöst? Und ich staune hier eigentlich über die Ehrfurchtslosigkeit von Jona und ich staune über die Ehrfurcht, die die Heiden haben. Und das ist eigentlich eine traurige Geschichte, wenn man so will. Aber es zeigt uns, um was es geht. Meine, die, erstens haben sie Ehrfurcht. Er sagt ihnen, ihr müsst mehr ins Wasser fallen und dann wird es gut sein. Die machen das nicht einfach. Da ist auch ein Respekt, da ist auch eine Ehrfurcht vor dem Leben vor dem Jona da. Und das Wissen, wenn wir da in das Meer gehen, das ist tot, verstehst du? Einer, wenn es so viel stürmt und das Schiff droht, es geht über Bord, wirst, der ist hundertprozentig tot. Und sie probieren noch mit aller Kraft zu rudern und machen und alles und merken, es geht einfach nicht. Und jetzt schiessen sie ihn nicht einfach ins Wasser, sondern beten zu dem, seinem Gott, der ihnen ja fremder Gott ist. Aber was sie merken, wenn der Gott das Unwetter geschickt hat, dann müssen wir jetzt irgendetwas machen. Und sie beten zu Gott, dass er ihnen das nicht als Sünde anrechnet, wenn sie jetzt den Jona ins Wasser fallen. Und dann tun sie es. Und in diesem Moment legt sich der Sturm. Jetzt müssen wir uns mal die Situation vorstellen. Du bist stundenlang am Überleben kämpfen, bist am Ende deiner Kräfte, du machst etwas, wo das tiefst gegen dein eigenes Gewissen ist. Du gehst einfach einen Unschuldigen da ins Wasser. Und er macht Busch, Sturm weg. Und dann kommt eine tiefe Ehrfurcht über die Leute. Und die Folge ist noch krasser. Die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen, brachten ihm Opfer und schworen ihm zu dienen. Das ist krass, oder? Schworen ihm zu dienen. Seht ihr, wie evangelistisch Ehrfurcht vor Gott ist? Wie stark die Gegenwart von Gott, so ein Erlebnis, die Leute kann das Tiefste im Herz berühren und umprägen. Und jetzt kommt die Lektion von Jona. Der lehrt jetzt auch noch ein bisschen Ehrfurcht vor Gott. Wie nämlich, das wisst ihr auch, wie die Geschichte weitergeht, gell? Jetzt kommt der Fisch und verschluckt ihn. Das ist, ich weiss, das ist wissenschaftlich gesehen eine schwierige Geschichte. So, wie muss man sich das vorstellen, wie man so in einem Bauch von einem Fisch 3 Tage lang überleben kann? Wir lassen einfach diesen Aspekt mal beiseite. Aber es steht einfach so, und wir glauben, es war ja so gewesen. Jetzt kommt der Fisch und jetzt passiert im Jona etwas. In meiner Not rief ich zum Herrn und er antwortete mir. Ich schrie zu dir aus dem Totenreich und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, ins Herz des Meeres und eine Strömung umgab mich. Alle deine Brandungen und Wellen begruben mich. Da dachte ich, ich bin aus deiner Gegenwart fortgetrieben. Dennoch werde ich deinen heiligen Tempel wiedersehen können. Ich versank in den Wellen und kämpfte mit dem Tod. Wasser umgab mich und Algen schlangen sich um meinen Kopf. Ich sank zu den Wurzeln der Berge hinab und die Tore der Erde waren für mich auf ewig geschlossen. Doch du, Herr, mein Gott, hast mein Leben aus der Grube herausgezogen. Als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet drang zu dir in deinem heiligen Tempel durch. Die falsche Götter anbeten, verzichten auf deine Gnade. Ich aber werde dir mit Dankliedern opfern und meine Gelübde halten, denn die Hilfe kommt vom Herrn. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Strand auszuspucken. Also der Jona bekommt jetzt hier sozusagen eine Lektion in, was es heisst, Gott ernst zu nehmen. Man könnte dem so sagen, Gott ernst nehmen, heisst auch Ehrfurcht vor Gott zu haben. In dem, dass er in eine total hoffnungslose, ausweglose, todgeweihte Situation hineinkommt, wo er mit eigener Kraft, mit eigener Anstrengung rein gar nichts mehr machen kann. Völlig ausgeliefert dem Tod geweiht. Und das Gebet, das da aufgeschrieben ist, hat gespürt, das ist es. Das geht nach. Oder da kommt, jetzt kommt aus dieser Notsituation raus der Schrei. Herr. Und das Bewusstsein, ich bin total verloren, wenn Gott jetzt nicht hilft. Das hat mit Ehrfurcht zu tun. Und Gott hat Jona Ehrfurcht gelehrt. Und er hört sein Gebet. Und ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Er geht nachher, nimmt sein Mandat, seinen Auftrag ernst, geht in die Stadt, predigt dort zur Umkehr. Und dann kommt wieder so eine seltsame Wende, die du merkst, irgendwie hat er es doch noch nicht so ganz begriffen. Es ist doch noch nicht so tief gegangen. Wo nämlich nachher Gott, ich muss sich mal vorstellen, ein Evangelist, wir haben noch nachgelesen, wie viele Einwohner das Ninive hatte. Oder steht da, glaube ich, sogar irgendwo. Ein paar hunderttausend Einwohner hat es gehabt. 120'000 Einwohner steht da, genau im Vers 11. Und das war eine Riesenstadt für damalige Verhältnisse, oder? 120'000 Einwohner. Es hat geheißen, mit 3 Tagen für die ganze Stadt zu durchqueren, zu Fuss. Also es war eine grosse Ausdehnung, viele Einwohner. Ich stell dir mal vor, du wärst Evangelist und du kannst vor 120'000 Leuten predigen. Auch heute kann man das, ja, oder? Mit technischen Mitteln. Und was passiert nachher? Du erzählst, du verkündigst denen das Evangelium, du rufst die zur Umkehr auf. Und nachher? Packt die Leute Ehrfurcht. Plötzlich realisiere ich, Mann, Wir sind verloren. Gott wird sein Gericht über uns aussprechen. Wir müssen umkehren. Sogar zum König kommt das und es wird das Gebot erlassen. Die Leute kleiden sich in Sack und Asche. Das war ein Zeichen von Buss. Ein Busskleid vom Umkehr, von Reue. Und sie schreien zu dem Gott und bitten ihn um Vergebung. Und kehren um. Dann sieht es Gott. Als Gott sah, dass sie sich von ihren schlechten Wegen umgekehrt, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Und Gott reagiert darauf. Jetzt musst du dir mal vorstellen, wo 120'000 Leute Buss kehren um zu Gott. Ich würde sagen, das ist also ein ziemlicher grosser Erfolg, würde ich das sagen. Ich meine, wenn ich da so Leben live denke, wie viele Leute sind da in die Halle gekommen und wie viele haben sich entschieden, einen Neuanfang, einen Start, irgendein Ja zu dem Gott zu sagen, es waren auch ein paar. Und ich freue mich darüber. Gott freut sich über jeden Sünder, der umkehrt. Aber es waren nicht ganz 120'000. Aber wir freuen uns auch über die. Klar, wir hätten uns noch mehr gewünscht und wir würden uns freuen, wenn sich ganz Thun zu Gott kehren. Wie viele Einwohner hat Thun? 43'000, so ist das nur die Stadt, oder? Nur die Stadt, eben die ganze Region hätte ja noch ein bisschen mehr. Hat das Kiem vielleicht? Nein, auch nicht ganz auf 120'000 kommen wir auch nicht. Aber stell dir vor, die ganze Region würde sich zu Gott bekehren, weil du predigt hast. Weil du gehorsam bist und einfach einen Auftrag, den dir Gott gegeben hat, ausgeführt hast. Wow! Aber was macht er? Der Jona? Wie ist seine Reaktion? Doch Jona wurde darüber sehr böse und zornig. Hallo? Es haben sich gerade 120'000 Leute bekehrt. Wegen deiner Predigt? Also wie ein so erfolgreicher Evangelist musst du also weit suchen. Es ist ja wie auch hier wieder, es geht gar nicht um Jona. Er hat nur einen Auftrag erfüllt. Er ist nur ein Werkzeug. Aber spürt ihr, was das Problem von Jona ist? Und das hat wieder mit Furcht des Herrn zu tun. Ihm geht es eben gar nicht um Gott. Ihm geht es um sich selber. Und jetzt klagt der Gott auch noch an, müsst ihr mal hören. Er beklagte sich beim Herrn. Ach, Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Eben, siehst du, was er gesagt hat? Ich hätte gar nicht müssen gehen. Die ganze Aktion war eigentlich für nichts. Du bist ja sowieso gnädig. Du bist ja sowieso ein Gott, der vergibt. Der böckt nicht. Der böckt echt seit Ernst vor seit Gott hätte die Stadt zerstört. Wegen ihm, weil er treu war und er die Botschaft hat gebracht, hat Gott Gnade geschenkt und die Leute reagiert haben. Deshalb bin ich ja davongelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. So mach nun meinem Leben ein Ende, Herr, ich will lieber sterben als leben. Also ein ungeheurer Abfall nochmal und ein Zurückgehen wieder in seine Ich-Bezogenheit. Es geht nur noch mehr. Also so eine schwierige Botschaft da. Mache ich nicht. He. Laufe ich davon. Und jetzt kommt es nicht so raus, wie er sich das vorgestellt hat. Jetzt bin ich taub und habe noch das Recht drauf. Und überhaupt, mein Leben hat gar keinen Sinn mehr. Der Herr antwortete ihm, ist es recht, dass du deshalb zornig bist? Da ging Jona an den Ostrand der Stadt und machte sich eine Laubhütte, unter die er sich setzte, um abzuwarten, wie es mit der Stadt weiterging. Und Gott, der Herr, ließ einen Rizinusstrauch wachsen, der sich über Jonas Kopf ausbreitete und ihm Schatten gab. Das linderte sein Unbehagen und Jona freute sich sehr über den Busch. Doch Gott ließ auch einen Wurm kommen. Am nächsten Morgen bei Tagesanbruch fraß sich der Wurm durch den Busch, sodass dieser vertrocknete. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott einen sengenden Ostwind. Die Sonne brannte auf Jonas Kopf, bis er matt wurde und sich den Tod wünschte. Ganz sicher ist es besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe, rief er. Da sprach Gott zu Jona: Ist es richtig von dir, wegen des Rizinusstrauches so zornig zu sein? Ja, antwortete Jona zornig, bis zum Tod. Da sprach der Herr: Dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging über Nacht. Ninive aber hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können, ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Also da redet Gott Jona nochmal stark ins Gewissen und appelliert nochmal an seine Haltung. Und da spüren wir etwas, also wenn ich die Geschichte lese, irgendetwas ist ja da ganz verdreht. Der Prophet des Herrn verhaltet sich derart daneben und alle anderen, die gar nicht zu dem Volk gehören, die Gott gar nicht kennen, Ninive war nicht eine Stadt, die irgendwo zum Volk Israel gehört hat, das war ausserhalb. Die reagieren auf Gott. Die nehmen Gott ernst. Aber der eigentlich geschickt wäre, der Gott eigentlich kennt, der die Stimme von Gott hört, der verhaltet sich nicht gottesfürchtig. Und ich glaube, das ist eine Warnung und ein Aufruf auch an uns. Wie ist unser Leben? Wie verhalten wir uns, wenn Gott uns einen Auftrag gibt? Habt ihr auch schon mal einen Auftrag von Gott bekommen, der nicht so angenehm war? Oder merkt, da muss ich mir jetzt also schon die Gehörung überwinden. Ich bin fast sicher, ihr habt alle schon mal so Sachen gehabt. Und vielleicht ist es euch so gegangen wie mir, in vielen von diesen Aufträgen kläglich versagt. Hast du schon erlebt? Du hast eigentlich genau gespürt, das ist ein Impuls vom Heiligen Geist. Du hast gewusst, jetzt geh dorthin, Leute dort an. Mach das. Und du hast es einfach versifft. Kennt ihr das? Also bin ich der Einzige. Hallo, tut mal irgendwie. Ist doch das auch schon passiert? Und nachher merkst du irgendeinmal, Mist, jetzt ist wie das Zeitfenster, das Gnadenfenster, das offen war. Jetzt ist das wie durch. Jetzt habe ich es wie verpasst. Und nachher kommt so eine Traurigkeit rein und das Merken, und warum? Verpassen wir es, weil wir uns selber im Weg stehen, weil wir uns selber wichtiger nehmen als der Auftrag und das Reich von Gott, weil wir unsere Bequemlichkeit wichtiger nehmen, weil wir uns nicht mögen überwinden, weil wir vielleicht Angst haben, es könnte ja dann falsch verstanden werden, wir könnten blöd dastehen, wir könnten irgendwie ausgelacht werden oder ich weiß auch nicht was. Und der Teufel weiss ganz genau, wie er die Ängste kann fördern kann, dass wir das ja nicht machen. Ich sage nicht, das ist immer einfach. Wenn du so einen Auftrag, eine Stimme von Gott hast, das sind manchmal ganz kleine Sachen. Leute mal wieder dem Kollegen, melde dich dort mal auf Facebook bei dem oder was auch immer. Und wenn du das nachher machst und dann merkst du plötzlich, jetzt geht die Türen auf. Aber dann musst du dein Programm, das du vielleicht vorher hast, ein bisschen anpassen. Jetzt wollte ich auch noch in der Küche, ich wollte noch im Haus, ich muss noch einkaufen und dann habe ich noch mit den Kindern und ich wollte noch dieses wollen und dann eben. Überhaupt, die Bibel habe ich noch nicht gelesen, das ist eh wichtiger. Jetzt sage ich etwas Böses. Also manchmal tun wir auch fromme Aktivitäten vorschieben, für nicht zu tun, was Gott eigentlich von uns möchte. Was schon passiert. Ja, das Beispiel ist schon erzählt, ich weiss es, aber es ist schon länger her, darum erzähle ich es nochmal. Als ich selber so etwas erlebt habe, war ich zwängen in einem Seminar, in einem wöchigen Seelsorgeseminar. Und immer am Vormittag hatten wir Schule, Seminar, Nachmittag war frei, Zeit zur persönlichen Stille, und wo man Seelsorge in Anspruch nehmen konnte. Am Abend war wieder Seminar gsi. Ich war so an diesem Nachmittag, war sehr berührt, sehr gesegnet von Gott. Ich habe sehr starke Momente in seiner Gegenwart erlebt. Das war so in meinen jungen Jahren als Christ, wo Gott so mein Müll, den ich da hatte, am Entsorgen war. Es war ein super Erlebnis und ich war Gott sehr dankbar, sehr in einer engen Herzensbeziehung mit Gott. Und habe gesagt, hey, weißt du, irgendwie will wirklich. Ja, ich will für dich da sein. Also, wenn du irgendeinen Auftrag für mich hast, ich bin parat. Meine Verfügbarkeit zum Ausdruck gebracht. Das Seminar hat schon am Sonntag angefangen, oder am Samstag, glaube ich. Und am Sonntagmorgen bin ich dort zu Wengen in der reformierten Kirche in den Gottesdienst gegangen. Und hatte ein paar Konf. Jungs dort hatten, also solche, die nur wegen der Unterschrift gehen. Oder? Ich bin ja vorher auch immer zu Waldkringen, wo ich aufgewachsen bin, auch immer in die Landeskirche Gottesdienst gegangen. Ich hatte immer ein Erbarmen für die Teenies, die eigentlich nur kommen, weil sie die Unterschrift brauchen. Ich habe immer geschaut, dass ich eine Gemeinschaft habe mit denen, ins Gespräch kommen, die ich ermutigen, ihnen zeigen, dass es da nicht nur um das Abhocken von einer Pflichtübung geht, sondern es um etwas mehr geht. Das ist mir dann noch so gegangen. Ja, die alle nicht kennt, aber einfach ein gespürt, das ist es. Ja, eine Liebe auch für die Teenies. Und dann am Nachmittag gehe ich eben in die Stille, ins Gebet, tu Gott meine Verfügbarkeit zum Ausdruck bringen und dann kommt es. Dann sagt mir Gott, jetzt gehst du ins Gob und einer von diesen Teenies wird dort sein und tu das zu einem Tee einladen oder irgend so und erzähle ihm einfach ein bisschen erzählen von mir. Ich dachte, okay, also wohl verstehe, ich war dann noch wirklich ein junger Christ, noch sehr unreif und unsicher, aber gehorsam. Also jetzt soll ich los, gehe in den Coop rein und denke, was mache ich zum Sinn, muss ich in diesem Laden, ich muss gar nichts haben. laufe so ein bisschen durch die Regale, schaue rum, aber da ist niemand. Und der Giel war auch nicht dort. Und dann dachte ich, ja, das ist, jetzt hast du wieder eben, das ist typisch. Irgendetwas hast du jetzt da eingebaut, das war gar nicht Gott. Und dann bin ich dort so noch vom Altinen-Schocki aus dem Regal genommen, dass ich nicht ohne etwas aus dem Laden wieder rauslaufen muss. Ich stehe dort an der Kasse, zahle das Ding, drehe mich um und dann steht der Giel hinter mir. Und dann bin ich so. Ich bin richtig erklüpft. Dann bin ich so nervös und wusste nicht mehr, gewusst, was machen. Und bin aus diesem Laden rausgelaufen und bin heimgegangen. Ich habe nicht angesprochen und nicht eingeladen. Und dann musste die ganze Tafel Schocke essen. Für die Trauer, für den Frust, für die Enttäuschung über mich selber irgendwie. Und das ist so ein Erlebnis, das ich erzähle es auch immer mal wieder, das war eines der ersten Erlebnisse, wo ich nachher etwas gespürt habe, so eine Trauer. Das war so ein trostloser Nachmittag nachher, wo ich gemerkt habe, hey, warum hast du jetzt, jetzt kommt es wieder, warum habe ich es nicht gemacht? Weil Menschenfurcht grösser war als Gottesfurcht. Ich bin mir selber im Weg gestanden. Menschenfurcht. Was denkt der, wenn jetzt der fremde Mann anspricht? Oder? Der meint vielleicht, ich sei schwul oder will irgendwie. Oder da kommen irgendwelche so schräge Gedanken. Menschenfurcht. Und wir haben es letztes Mal gesehen, das Gegenteil von Gottesfurcht ist Menschenfurcht. Und das ist auch der Fluch. Wenn wir nämlich nicht wirklich gottesfürchtig unser Leben führen, dann können wir fast nicht anders als Menschen gefallen. Und das ist das, was ich letztes Mal gesagt habe. Wem willst du gefallen? Willst du dir selber gefallen? Willst du anderen Menschen gefallen? Oder willst du Gott gefallen? Und was Gott über Jesus ausgesprochen hat, zweimal, bei Taufe, und nachher auf dem Berg vor Verklärung, der gesagt, das ist mein Sohn. An dem habe ich Wohlgefallen. An dem habe ich Freude. Und das ist genau so, hat sich Jesus verhalten. So, dass Gott an ihm Wohlgefallen hat. Also das heisst, Jesus hat sein ganzes Leben so gelebt und ausgerichtet, dass es Gott gefallen hat. Er hat nicht geschaut, was gefällt den Menschen. Wie kann ich jetzt so predigen, dass ich da gut ankomme, auch noch bei den Pharisäern und Schriftgelehrten? Wie kann ich das deichseln, dass die nicht zu fest gegen mich sind? Er hat einfach das gemacht, was er von Gott gehört hat, was er von Gott gesehen hat und ist dort treu gewesen, egal wie die Leute reagiert haben. Das ist Gottes Furcht. Sich nicht von der Menschenfurcht, von der Menschengefälligkeit leiten. Und das hat Jesus letztendlich das Leben gekostet. Weil er dort treu war, dann hätte er es anders machen können. Genau. Vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt, manchmal, es gibt so verschiedene kirchliche Kulturen. Und bei den einen ist das Thema Ehrfurcht mehr vorhanden und bei den anderen weniger. Schon gemerkt? Ja, wo ist es stark vorhanden? Oder stärker, würde ich mal sagen. Würdet ihr so sagen? Weil ich so die verschiedenen Konfessionen, Denominationen mehr. Wo habt ihr das Gefühl, die haben noch etwas von der Ehrfurcht irgendwo drinnen? So. Okay. Katholische Kirche. Mhm, an was merkt man das?
Ja, sie reden ganz anders.
Mhm. Okay, andere Beobachtungen. Genau. Ja. Also es gibt verschiedene Ausprägungen. Aber ihr merkt jetzt so, in diesem Beispiel, der Grad ist dann manchmal dünn zwischen, ist jetzt das wirklich Ehrfurcht oder ist es eben auch Angst? Und ich glaube, da müssen wir auch gut her schauen. Also gerade wenn du den Islam ansprichst, da ist natürlich ganz stark Angst prägt. Oder? Weil der Gott ist ja nicht nahbar. Der ist unberechenbar und ganz weit weg. Und du musst zwar alles machen, für ihn gnädig stimmen, du weißt aber nie richtig, ob er jetzt wirklich Gnade schenkt. Da bist du immer unsicher. Also ist eigentlich mehr Angst besetzt, die Religion. Und das ist ja auch das Problem. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum das viele Freikirchen dort in eine andere Richtung sind gegangen. Weil sie sagen, nein, wir müssen nicht Angst haben vor dem Gott. Der ist unser Freund. Da können wir eine persönliche Beziehung mit ihm leben. Da ist eine Vertrautheit da. Aber versteht ihr, auch das kann dann so ein bisschen wie, das kann eben auch kippen. Oder wenn Jesus nur noch der Kumpel ist. Wo alles immer nur noch locker, easy und cool ist. Dann geht uns etwas von dem abhanden. Ich glaube auch, das ist etwas, was ihr sicher auch erlebt habt in der Gemeinde für Christus. Ich empfinde das jetzt als Aussenstehend, dass dort das Thema Ehrfurcht vor Gott stärker vorhanden ist, als vielleicht so in den durchschnittlichen freikirchlichen Gemeinden. Bin ich da falsch, oder würdet ihr das auch sagen? Ja, also ich empfinde das immer so. Und ich glaube eben, es ist immer Gefahr, dass man dann so ein vom einen Extrem ins andere kommt. Und so ein Happy-Clappy-Evangelium reinkommt, wo alles immer nur noch easy, cool und locker muss sein. Mir hat mal ein reformierter Pfarrer gesagt, wo man da so ein bisschen über Landeskirchen, Freikirchen und so die verschiedenen Kulturen und so geredet haben, hat er mir gesagt, weißt du, was mich an den an der Freikirche stört, die nehmen Jesus, den Namen Jesus ins Maul wie ein Ketschgummi. Das stört mich. Da habe ich so überlegt und gedacht, der hat gar nicht so Unrecht, oder? Und dann haben wir manchmal noch so Floskeln, weil unsere Bibel oft den Begriff Herr und den Begriff Jesus miteinander verwendet werden. Herr Jesus. Ja, wir haben Kinderbücher daheim. Da ist jedes Mal, wenn es um Gott geht oder wenn es um Jesus geht, ist es immer der Herr Jesus. Dann kommt so eine komische Herr-Jesus-Mentalität auf. So wie wenn das irgendwie ein Vornamen und ein Nachnamen wäre oder irgendwie so eine Bezeichnung, wie man der Herr Rumo oder der Herr Gerber oder so, ist jetzt noch der Herr Jesus da, wo ich auch gemerkt habe, was ist das überhaupt? Der Begriff Herr heisst auf Griechisch Kyrios. Und Kyrios ist nicht einfach irgendein so eine Vorsilbe. Kyrios ist der Herr. Das ist der, der Macht hat. Das ist der, der Autorität hat. Das ist der, der erhaben ist. The Lord. Auf Englisch ist das noch ein bisschen stärker, oder? Das ist, die Engländer sagen, oder die Amerikaner sagen, the Lord. Das heisst, das ist der, der Regierungsautorität hat. Der Herr Jesus Christus. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier wieder in eine Ausgewogenheit, in eine Balance hineinkommen. Man merkt es übrigens am Lied gut an, inwiefern oder wie stark dass das noch da ist. Auch im Liedgut von der reformierten Kirche und bei den Katholiken auch. Es hat Lieder dort, die ganz tiefe Ehrfurcht vor Gott ausdrücken. Wo wir mit unseren modernen Lobpreisliedern manchmal nicht annähernd dorthin kommen. Ich bin sehr froh. Es gibt jetzt gerade in letzter Zeit auch wieder ein paar Lieder, neuere Lieder, die wir hier zum Teil auch singen, wo wirklich wieder das stark auch drinnen ist. Da bin ich sehr dankbar. Und da dürfen wir und müssen wir darauf achten. Es geht nicht nur um die Worte, die in einem Lied sind. Es geht um, was tut ein Lied, das wir singen, was kreiert das für eine Atmosphäre? Hat er mich schon mal geachtet? Es gibt Lieder, wenn ich die singe, dann läuft mir das kalte Rücken ab. Und das ist nicht einfach, weil ich irgendwie ein bisschen seelisch oder ein bisschen emotional bin, sondern es hat etwas mit der Ehrfurcht zu tun. Wenn Gottes Gegenwart spürbar ist, dann bekomme ich immer Tränen in den Augen. Das ist nicht, weil ich irgendwie ein bisschen nach dem Wasser gebaut bin oder ein emotionaler Typ bin, sondern es ist, weil etwas von dieser Ehrfurcht da ist, von dem Zittern da ist, von dieser «Wow, jetzt ist Gott selber da!» Da läuft es mir kalt den Rücken ab. Da ist er in seiner Herrlichkeit, da ist er in seiner Majestät da. Und ich glaube, gut, wenn wir lernen, eben auch solche Lieder vielleicht wieder zu entdecken, zu kultivieren, die Schätze wieder auszugraben. Eines meiner Lieblingslieder aus dem Kirchengesangbuch. Ich habe einen landeskirchlichen Hintergrund, ich kenne die Lieder noch, ich weiss, viele von euch kennen die gar nicht mehr, aber das ist ein Schatz in diesen Liedern. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Kennt ihr das Lied? Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige, und uns in nichts vor ihm neige. Wo ich geh, wo ich steh, lasst uns. Jetzt wird es schwierig. Und so weiter. He? Gott ist gegenwärtig. Lasst uns ihn anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten. Was für ein wunderbarer Psalm. Was für ein wunderbares Lied. Halleluja. Vater, und du hast uns in diesem Eingangswort, in diesen Sprüchen, wie auch aufgerufen, dass wir täglich nach der Furcht des Herrn sollen trachten. Das ist nicht einfach etwas, was wir haben oder nicht haben. Das ist etwas, was wir lernen können. Und was wir dir sagen wollen, wir begehren es, dass wir das lernen können. Was es heisst, dir angemessen, uns zu verhalten, uns zu benehmen, zu reden. Und wenn wir jetzt einfach noch Zeit haben, wo wir in deiner Gegenwart sind, haben wir einen Wunsch und ein Anliegen, dass du einfach uns jetzt das tiefste im Herz in wohl tust und gut tust. Uns befreist von unserem ganzen Egoismus, was sich alles nur um uns dreht, und uns zu demütigen, ehrfürchtigen Diener von deinem Reich machst, die sagen, du kommst zuerst. Dein Reich, nach dem wollen wir trachten, das soll zuerst kommen. Wir glauben, dass all das andere, was wir auch brauchen im Leben, das ist das wird Zufall. Und wir tun Buße, wo wir die Prioritäten so falsch gesetzt haben. Wo wir uns um all das andere immer kümmern. Und wenn wir dann noch Zeit haben, kommt dann dein Reich auch noch ein bisschen. Und wir kehren um zu deiner Ordnung, die sagt, trachtet zuerst nach dem Reich von Gott und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis und da liegt ein grosser Segen darauf. Amen.